Im März diesen Jahres war ich ziemlich krank. Ich hatte eine ziemlich schwere Grippe, eine ziemlich schwere Erkältung mit hohem Fieber. Und ich war insgesamt 2 Wochen zu Hause. Und so nach der ersten Woche, nachdem dann schön langsam das Fieber abgeklungen war, wurde mir langweilig, aber ich musste natürlich noch im Bett bleiben. Also habe ich angefangen zu lesen. Irgendwann konnte ich nicht mehr lesen, weil einfach ja die Kopfschmerzen noch ziemlich stark da waren und es hat einfach ja nicht so gut funktioniert. Also habe ich angefangen, auf YouTube rumzusurfen nach irgendwelchen Predigten, die ich noch nicht gehört habe. Habe mir so überlegt, von wem wolltest du denn unbedingt mal was anhören? Jetzt wäre die Zeit dazu. Und mir ist dann eingefallen, dass wir, Bodo und ich, waren ja letztes Jahr in Nürnberg auf dieser großen Veranstaltung im Stadion. Und da hat unter anderem eine Frau, eine Missionarin gesprochen, die mich ziemlich beeindruckt hat. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe ein halbes Jahr einfach das vergessen, beziehungsweise keine Zeit gehabt, mich näher mit ihr zu beschäftigen, mal ein Buch von ihr zu lesen oder mal was von ihr zu hören. Und da habe ich gedacht, so, jetzt ist die Gelegenheit. Gibst mal ihren Namen ein und suchst mal. Ich habe dann eine ganze Reihe von Predigten von ihr in YouTube gefunden, habe mich für eine entschieden, habe sie mir angeschaut. Es ist eine aus 2014, die sie in Kanada gehalten hat. Und also dieser ganze Vortrag, diese ganze Predigt ging 2,5 Stunden. Es war aber keine Sekunde langweilig. Autsch. Es war aber keine Sekunde langweilig. Und es war sogar so beeindruckend und hat mich so in mir rumgewühlt, was diese Frau da gesagt hat und die ganze Ausstrahlung von der, die ist immer noch der Wahnsinn. Ich habe dann zwischendrin, so nach einer Stunde, auf Stopp machen müssen auf meinem Handy. Es war schon, mittlerweile schon mitten in der Nacht, aber ich konnte nicht aufhören. Stopp machen, bin ins Bad gegangen, ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich, weil ich schätze mal, dass Bodo neben mir im Bett lag, keine Ahnung, und dass ich ihn nicht stören wollte und das Bad ist der Raum, der am weitesten weg vom Schlafzimmer ist. Bin ins Bad gegangen, bin auf meine Knie gefallen und habe geschrien. Hab geschrien. Gott, ich stehe nicht auf, ich gehe nicht zurück ins Bett, bis du mir nicht gegeben hast, was diese Frau hat. Und ich habe geschrien, wirklich geschrien, mitten in der Nacht im Badezimmer, habe mich eingeschlossen. Gib mir, was sie hat. Und in diesem Vortrag, und ich habe auch mittlerweile schon ein paar Bücher von ihr gelesen, im Januar werde ich auf eine ihrer Bibelschulen gehen, für einen Monat, also ich bin nicht ein Jahr lang oder so weg. In diesem Vortrag oder überhaupt ihr Thema ist das, was ich mir heute mit euch zusammen anschauen möchte. Und ich glaube, dass das auch zu einem meiner Lebensthemen wird, das einfach zu vermitteln und vor allem selber vorzuleben. Der Text, den ich mir heute mit euch anschauen möchte, ist in Johannes 15, das sind die Verse 1 bis 17. Also Johannes Evangelium, Kapitel 15. Die Verse 1 bis 17. Ich weiß, es ist ein langer Abschnitt, aber mir war es trotzdem wichtig, euch das einmal im Zusammenhang vorzulesen. Und das mache ich jetzt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Kurz zum Hintergrund von dem Text. Der Text ist Teil der Abschiedsrede von Jesus an seine Jünger. Die Abschiedsrede, die geht vom Kapitel 14 bis einschließlich Kapitel 16. Von dem Zeitpunkt her, kurz zuvor war das, was wir das letzte Abendmahl nennen, also wo Jesus mit seinem engsten Kreis zusammensaß und sie haben das Passamahl gefeiert. Das ist ein jüdisches Fest. Und es ist auch die Nacht, in der er verraten wird und also sein Tod am Kreuz steht unmittelbar bevor, also das ist der Tag davor. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte so ein bisschen kennt, einer seiner Jünger ist ja derjenige, der ihn an die Pharisäer, also an die ihn möchten, dass er von der Bildfläche verschwindet. Der Judas Iskariot, einer seiner Jünger, ist derjenige, der ihn verrät, also der diesen Männern bzw. deren Soldaten verrät, wo er sich nachts aufhält, wo man ihn ohne großes Aufsehen festnehmen kann. Es ist einer seiner Jünger, der Judas Iskariot. Und der hat gerade unmittelbar zuvor die Gemeinschaft verlassen mit dem Ziel, seinen Plan jetzt auszuführen, Jesus zu verraten. Also das ist die Situation, in der Jesus das hier sagt. Er ist also nach dem Abendessen ohne Judas Iskariot mit seinem engsten Kreis unterwegs und es ist Nacht und er hält seine Abschiedsrede, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat und versucht ihn, die Dinge, die er jetzt für wichtig hält, einfach nochmal mitzugeben. Und dieser Text ist Teil der Abschiedsrede. Also die Empfänger sind sein engster Kreis und als ich ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, die Empfänger, das sind die zukünftigen Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Also ist das ein Text, was nicht nur Leitern, aber auch Leitern eine ganze Menge zu sagen hat. Ich möchte mit euch, auch wenn ich dafür kurz vom Mikro weg muss, das Ganze nochmal ein bisschen aufzeichnen. Also meine Zeichenkünste, die sind nicht überragend, aber das hilft, denke ich mir, einfach mal so, sich das Ganze ein bisschen zu visualisieren, es hilft, da mitzukommen, dann habe ich es auch leichter, immer mal wieder auf was zu verweisen in dem weiteren Verlauf. Gut. Jesus sagt, also er bezieht sich auf ein Beispiel, das ihm allen etwas sagt, nämlich ein Weinstock. Mit Weinbergen kannte er sich anscheinend aus, zumindest so mit den Grundzügen. Also ein Weinberg ist der Ort, wo die Weinstöcke stehen und an den Weinstöcken wachsen Weintrauben, die man hernimmt zum Wein produzieren. Das ist anscheinend ein Beispiel, das den Jüngern geläufig war, worunter sie sich was vorstellen konnten und deswegen nimmt Jesus dieses Beispiel. Er sagt, ich bin der Weinstock. Bei einem Weinstock oder, ist es so, das hier ist das, es hilft nichts, wenn du es weiter aufdrehst, dann hängt es nur das. Kütchen. Der Weinstock ist das, was der älteste Teil dieser Pflanze. Und jedes Jahr wachsen aus diesem Weinstock die Weinreben raus. Ja? Also der älteste Teil des Weinstocks ist praktisch dieser Stamm hier. Und Jesus sagt, ich bin das hier, ich bin der Weinstock. Und ihr, damit meinte seine Jünger, also die, die ihm nachfolgen, ihr seid die Weinreben. Ihr seid die Reben. Das sind diese dünneren Ästchen, die meistens, ist hier so eine Ranghilfe, an denen diese dünneren Ästchen eben praktisch sich dann emporranken. Und ich zeige mir das jetzt mal so auf. Ich bin der Weinstock, ich bin das hier, ich bin das alte Teil, ich bin das Teil von dieser Pflanze, das die Wurzeln hat, das die Reben versorgt. Und ihr seid die Reben, ihr seid an mir dran. Und die Reben, die haben jetzt keinen Selbstzweck, die wachsen nicht einfach nur so grün vor sich hin und verschwinden dann wieder, sondern an den Reben wachsen die Weintrauben, wächst die Frucht. Sieht natürlich in echt nicht ganz so aus, aber ihr kennt ja so große, wenn ihr Weintrauben kauft, dann hängen die ja so schön so zusammen. Ich kann das auch nicht so gut zeichnen. Also das sind die Weintrauben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und ich habe euch dazu gemacht, Frucht zu bringen. Oder ihr seid dazu gemacht, ihr seid dazu bestimmt, Frucht zu bringen und nicht nur ein bisschen Frucht, sondern ihr seid dazu bestimmt, Frucht in Fülle zu bringen. Und wenn ihr das tut, oder dadurch, dass ihr Frucht in Fülle bringt, verherrlicht ihr meinen Vater. Und den gibt es auch noch in dem Beispiel. Er sagt nämlich, dass der Weingärtner, also der, wir würden sagen, der Winzer, der sich um den Weinberg kümmert, den zeichne ich jetzt besser nicht, weil da kommt ein Strichmännchen bei raus, aber der Winzer geht her und schneidet die Reben, an denen keine Frucht hängt, schneidet er ab. Und die Reben, die Frucht gebracht haben, die schneidet er zurück, damit sie im nächsten Jahr noch mehr Frucht bringen können. Damit sie, also er schneidet, er reinigt sie. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Tomaten selber angebaut? Da macht man das genauso. Wenn man die Tomate einfach wild wachsen lässt, dann ist das einfach nicht so gut für die Pflanze. Wenn man die beschneidet, wenn man bestimmte Fruchtäste abnimmt, und wenn man sie reinigt, dann kann die Tomate ihre Kraft auf diese 4, 5 Triebe, oder ich weiß nicht wie viele, konzentrieren und kann viel mehr Tomaten produzieren. Und so ist es auch beim Weinstock. Und das macht der Weinbauer. Er schneidet die Reben ab, die keine Frucht bringen, und er beschneidet die Frucht bringen, er reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringen.
Okay, das ist soweit das Beispiel, was Jesus hier nimmt. Eine Sache hat mir bei dem Text immer ganz furchtbar Angst gemacht. Und zwar habe ich gedacht, ja, was ist denn, wenn ich eine von diesen Reben bin, die keine Frucht bringt? Ich will nicht abgeschnitten werden, ich will nicht verdorren und ich will schon gar nicht verbrennen. Ich glaube, dass im übertragenen Sinne die allerwenigsten von uns solche Reben sind, die keine Frucht bringen. Sondern ich denke, dass es auf ganz, ganz wenige oder auf ganz kleinen Bereich von Jesus Nachfolgern zutrifft, die dann eigentlich letztendlich, wenn man sich das wahrscheinlich genau in der Tiefe anschauen würde, gar keine richtigen Nachfolger sind. Aber wenn ich mich ehrlich bemühe mit dem, was ich habe, dann bringe ich Frucht. Und vielleicht, und das, wo wir uns eher, denke ich mir, alle wiederfinden, ist, wir sind so eine Rebe und da hängen halt nur 3 Weintrauben dran. Es ist Frucht da, aber es ist halt echt wenig. Und ich denke, da finden sich die meisten von uns. Genau, nur das zur Erklärung. Jesus, habe ich schon aufgezeichnet, genau. Was ist die Frucht? Also für was steht die Frucht? Für was stehen die Weintrauben, die jetzt zugegebenermaßen nicht wirklich realitätsnah da dargestellt sind. Manche Leute sagen, das sind nur die Früchte des Geistes, also das, was man in Galater 5 findet. Also die Charakterzüge, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Langmut, also Geduld. Ich glaube das nicht. Ich glaube, ja, die Früchte des Geistes, die sind damit gemeint, aber es ist auch alles einfach gemeint, was ich zusammen mit der Kraft von Jesus hervorbringe an Gutem. Da ist auch alles Übernatürliche gemeint, da ist alles im Natürlichen gemeint, was ich mit ihm zusammen tue. Da ist einfach alles gemeint. Ich glaube nicht, dass, und da ist auch definitiv, meiner Meinung nach zumindest, also diese Weintrauben entstehen auch nicht nur dann, wenn ich jemanden zu Jesus geführt habe. Diese Meinung gibt es auch. Es gibt auch Leute, die sagen, diese einzelnen Weintrauben sind die einzelnen Personen, die ich zu Jesus geführt habe. Das ist sicherlich auch eine Frucht, aber ich glaube nicht, dass Jesus sich auf irgendwas Spezielles da festlegt, sondern die Frucht ist einfach alles, was er zusammen mit uns hervorbringen möchte. Und ich glaube, dass wirklich die allerwenigsten von uns zu dem Bereich gehören, die gar keine Frucht kriegen und vom Weingärtner abgeschnitten werden, sondern die allermeisten von uns fallen in die Kategorie Frucht da, ja, aber irgendwie könnte es auch mehr sein. Und was dann schon herausfordernd ist an dem Text in dem Vers 16, da sagt Jesus, ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Also das hört sich für mich so ein bisschen so an, ihr könnt gar nicht anders als jede Menge Frucht hervorbringen. Ich habe euch dazu bestimmt, ihr seid dazu bestimmt, ihr seid dazu gemacht. Ja, aber warum ist dann, also ich spreche auch von mir, warum ist da dann manchmal so wenig da oder warum sieht das irgendwie so wenig aus? Knackpunkt oder wichtigster Teil an dem Text, vielleicht ist es auch ein Test, aber eigentlich wollte ich vom Text reden, sind diese drei Worte. Bleibt in mir. Das ist, denke ich, der Schlüssel zu dem Text. Bleibt in mir. Einmal an dem Beispiel mit dem Weinstock, ist es schon mal ganz logisch, wenn die Rebe sagt, nee, lieber Weinstock, ich mache mich jetzt von dir los und dann versuche ich irgendwie eigene Wurzeln zu schlagen und eine eigene Pflanze zu werden. Das funktioniert nicht. Also in dem Beispiel ist es schon mal ganz offensichtlich, nein, die Rebe, die kann nur leben, wenn die hier dran bleibt. Die ist völlig abhängig von diesem Weinstock. Die kann nicht einfach sich losmachen und eigene Wurzeln bilden. Sondern wenn sie nicht dran ist, dann vertrocknet sie und dann stirbt sie. Also bleibt in mir, am Weinstock dranbleiben. Und dann sagt er noch so krasse Sachen wie, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also abgetrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vor allem in der Vergangenheit ging es mir sehr oft so, dass ich genau das gemacht habe. Dass ich versucht habe, für Jesus zu arbeiten, anstatt mit ihm. Dass ich versucht habe, wirklich gute Sachen zu machen, aber gar nicht so recht gewusst habe, ob er da wirklich mit mir auf einer Linie ist und ob ich das mache, was ich machen soll. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt an mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber, es ist nur die eine Seite, denn in Vers 7 und 16, im weiteren Verlauf um 16, sagt er nämlich, ich lese die beiden mal vor, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Und dann ein paar Verse weiter wiederholt er das nur noch mal ein bisschen anders. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Also ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir alles, heißt das. Und das finde ich schon ziemlich krass, weil so ganz entspricht das noch nicht meiner persönlichen Erfahrung, aber ich möchte die Bibel als Wahrheit nehmen und nicht meine Erfahrung als Maßstab. Also wenn dieses bleibt in mir, wenn das der Schlüssel dazu ist, zu der Frucht, zu dem Leben, zu all dem, was Gott mit mir tun möchte und durch mich tun möchte. Wie funktioniert es dann? Wie bleibt man in Jesus? Erstmal erklärt er das im weiteren Verlauf, also in den Versen von 9 bis 17. Da erklärt er schon mal zwei wichtige Punkte, wie man in ihm bleibt. Das eine ist, den einen Punkt, den er nennt, bleibt in meiner Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Bleibt in meiner Liebe. Liebt Gott so, wie ich Gott liebe, und liebt euch untereinander, so wie ich euch geliebt habe. Der Johannes, der auch dieses Evangelium geschrieben hat, der schreibt in einem seiner Briefe, das ist der erste Johannes, da sagt er, diese beiden Sachen, die gibt es nur im Doppelpakt. Wenn du sagst, du liebst Gott, aber liebst deine Geschwister nicht, dann bist du ein Lügner. Denn du kannst nur beides gleichzeitig tun. Das eine getrennt vom anderen gibt es nicht. Okay, also ich bleibe in Jesus, indem ich zum Beispiel meine Geschwister liebe. Aber woher kommt denn die Kraft, wenn der andere überhaupt gar nicht liebenswert ist? Und woher kommt die Kraft, es zu tun, wenn sich dieser Zustand, dass der überhaupt gar nicht liebenswert ist, auf lange Zeit nicht ändert? Reicht die bloße Entscheidung? Ich habe hier gelesen, ihr sollt einander lieben, wie ich euch gelieben habe. Reicht diese bloße Entscheidung für jede Situation? Reicht das? Nein. Diese Entscheidung ist schon mal was Wichtiges. Aber sie reicht nicht, um über meine Grenzen zu gehen. Das Zweite, was er nennt, ist der Gehorsam. Gehorsam gegenüber Gott. Verse 10 und 14. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist doch ein Hammervers, oder? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn man das auf eine falsche Art und Weise versteht, dann versteht man darunter, okay, wenn ich nicht immer sofort das tue, was Jesus von mir will, dann streicht er mich, zack, von seiner Freundesliste. Ist das so? Und auch da wieder die Frage, woher kommt denn die Kraft, in jedem Fall, immer, in jeder Situation gehorsam zu sein? Reicht da die Entscheidung? Die Entscheidung ist gut, es ist eine gute Sache. Jesus sagt es hier und deswegen mache ich das. Aber reicht das, um über meine Grenzen hinauszugehen? Ich meine, wir reden hier von einem Mann, der gehorsam war bis in den Tod. Und ich denke, Jesus hat uns vorgemacht, wie das aussieht. Und ich möchte euch dazu im Kapitel vorher, im Kapitel 14, Johannes 14, in Vers 10 vorlesen und aus dem Philipper dann noch was. Da sagt Jesus über sich, das ist also auch im Rahmen dieser Abschiedsrede und er nimmt auf eine Frage bzw. eine Aussage von dem Philippus Stellung. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Ganz oft habe ich ja schon drüber gelesen, aber da sagt er, der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Das hört sich für mich an nach völliger Selbstaufgabe. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Und auch in Philipper Kapitel 2, das sind dann die Verse 6 bis 11, da schreibt der Paulus über Jesus: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Woher kommt die Kraft, so gehorsam zu sein, über alle Grenzen hinaus? Also für mich persönlich reicht die Entscheidung, Jesus sagt es so, also mache ich das so. Das reicht für mich persönlich nicht für alle Situationen. Es muss noch mehr geben. Es muss noch mehr geben, was Jesus da sagt, was er ihnen vorgelebt hat, was man vielleicht auf den ersten oder zumindest ich auf den ersten Blick nicht gesehen habe. Und darüber habe ich in den letzten Monaten eine Menge gelernt. Und ich werde hoffentlich noch eine Menge weiter darüber lernen. Dieses Etwas, was mich dazu befähigt, über meine Grenzen hinweg am Weinstock dran zu bleiben, über meine Grenzen hinweg zu lieben, über meine Grenzen hinweg gehorsam zu sein. In jeder Situation an ihm dran zu bleiben. Das nenne ich, ich erkläre es gleich noch ein bisschen, was ich damit meine, aber dieses Etwas, ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, nenne ich Intimität mit Jesus. Intimität mit Jesus in einer geistlichen Art und Weise, okay? Vor allem für euch Männer ist das wichtig. In völliger Abhängigkeit zu leben. Wir sind ja sowieso, ja? Wir können uns nicht losmachen und eigene Wurzeln ausbilden. Aber auch bewusst in völliger Abhängigkeit zu leben. Sich diesem Jesus, genauso wie es er dem Vater gegenüber gemacht hat, völlig ausliefern. Völlig. Völlig in ihm aufgehen, völlig mit ihm verschmelzen. Nur von diesem Ort, den nennen manche den verborgenen Ort oder den inneren Ort. Das ist die Theorie, dass es in uns Menschen, zumindest im geistlichen Teil von uns Menschen, also nicht im Körper, es einen Ort gibt, wo wir Gott begegnen können, so wie Adam und Eva das im Paradies konnten. Und diesen Ort nennen manche Theologen oder haben manche Theologen in der Vergangenheit den verborgenen Ort genannt oder auch den inneren Garten. Und sich an diesem Ort die Beziehung zu Gott zu pflegen und mit ihm zu verschmelzen. Am Anfang, wie ich damit angefangen habe, habe ich gemerkt, dass dieser Anspruch Gottes, was er alles von mir haben will, nämlich alles, dass mich das ziemlich überfordert. Und ich war dann wirklich im Auto oder in meinem Gebetszimmer und habe gesagt, Gott, ich will, dass du mich ganz besitzt. Ich will, dass du mich ganz besitzt, alles von mir. Aber in mir, ich sage dir auch ganz ehrlich, in mir sind Bereiche, die sich total dagegen wehren und total dagegen rebellieren. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du meinen Willen in Übereinstimmung mit deinem Willen bringst. Und das tut er. Das ist noch lange nicht abgeschlossen, aber ich bin weitergegangen auf diesem Weg. Und diese Intimität mit Jesus, dieses sich völlige Ausliefern, wie er es dem Vater gegenüber getan hat. Dass der Paulus sogar über ihn schreibt, dass er gehorsam war bis in den Tod hinein. Das ist das Schönste, was ihr euch nur vorstellen könnt. Das ist das Schönste, was ich mir nur vorstellen kann. Denn an diesem Ort wirst du nicht ausgelöscht, sondern an diesem Ort werden du und Jesus gemeinsam zu der Person, die du immer sein solltest. Aber du kannst es nur mit ihm gemeinsam. Und das ist der Ort, wo die Kraft herkommt, über meine Grenzen hinaus gehorsam zu sein, über meine Grenzen hinaus zu lieben. Was sind die Folgen davon, von den Jesus bleiben? Erstmal ziemlich viele gute. Das sind hat ziemlich viele gute Folgen. Zum Beispiel jede Menge Frucht, Frucht, die immer mehr wird. Aber es hat nur gute Folgen, aber es hat nicht nur angenehme Folgen. Denn, wie Jesus ja ganz am Anfang von Johannes 15 sagt, der Weingärtner, der kommt, also Gott der Vater, und er beschneidet die Reben, die Frucht bringen. Und das tut weh, Leute. Das tut weh. Wenn Gott dir plötzlich irgendetwas wegnimmt oder dich nicht sofort aus irgendeiner Situation herausrettet, die schwierig für dich ist. Das tut weh. Und man fühlt sich wie vor den Kopf gestoßen, zumindest im ersten Moment. Und vielleicht auch im zweiten und dritten noch. Wer von euch hat schon mal einen Baum gesehen? Yeah. 5 Leute haben schon mal einen Baum gesehen. Okay, super. Coole Sache. Ein Baum. Wenn ihr zum Beispiel bei euch im Garten einen Obstbaum habt, wenn da so ein Ast an diesem Baum so halberts noch dran ist, aber auch halberts schon vom Baum gelöst ist und da so halb so sterbend in der Gegend rumhängt, was tut man? Man schneidet ihn ab, oder? Weil nämlich dieser Baum sonst all seine Energie in diesen halbtoten Ast pumpt, um noch irgendwie was zu retten und den Rest unterversorgt. Deshalb schneidet man das, was da nur noch so halblebend in der Gegend rumhängt, ab. Und genau das macht der Weingärtner mit den Reben, die Frucht bringen. Er schneidet sie zurück, damit all das, was ihnen Schwierigkeiten macht, was sie daran hindert, noch mehr Frucht zu bringen, damit das wegkommt, damit sie davon frei werden. Aber für uns, wenn er das tut, das ist nicht immer schmerzhaft. Manchmal ist man auch froh, oh Gott sei Dank, Gott, ja, danke, dass es weg ist oder dass ich das nicht mehr machen muss oder sonst was. Aber das ist nicht immer so. Manchmal ist es total schmerzhaft und wir kommen zumindest in den ersten Momenten zu dem Schluss, Gott liebt mich nicht mehr und warum tut er mir das an? Und wir empfinden es vielleicht sogar als Strafe und denken uns auch, du meine Güte, was habe ich noch falsch gemacht? Aber das ist keine Strafe. Das ist eher ein, ja, du bist eine Rebe, die Frucht bringt. Und er tut alles an dir, damit du noch mehr Frucht bringst. Es gibt ja so einen ganz berühmten Text in Jesaja 40, die Verse 28 und 31. Das sind diese Verse, wo gesagt wird, die auf den Herrn vertrauen, die werden mit neuer Kraft ausgerüstet, neben ihnen fallen und stolpern, viel jüngere als sie, aber sie werden vom Herrn ausgerüstet und laufen und rennen ohne Ende und steigen sogar wie die Adler auf, mit neuer Kraft ausgerüstet von Gott. Und da schreien wir alle und sagen, ja, wir wollen Adler sein. Wir wollen Leute sein, die in die Dunkelheit rennen. Oder wo auch immer hin. Aber wenn es dann dazu kommt, wenn wir dann in Johannes 15 lesen, wie Gott das macht, uns mit dieser neuen Kraft auszurüsten, nämlich, dass er uns beschneidet, dann sind wir nicht mehr ganz so begeistert von der ganzen Sache. Aber genau das tut er hier. Er rüstet uns mit neuer Kraft aus. Es ist keine Strafe, aber es ist eine Folge. Und seitdem ich das tue, seitdem ich Gott, soweit ich das nur irgendwie kann, völlig ungeschützt an mich heranlasse. Und bei den Punkten, wo ich merke, das kann ich noch nicht, den Heiligen Geist bitte, ihm einfach ehrlich bin und sage, ich kann es einfach nur nicht und bitte ändere du das in mir, dass ich es kann. Gott kommt viel schneller, Das mit dem Beschneiden ist viel mehr und manchmal auch viel krasser, als ich das vorher hatte. Ich habe früher auch geglaubt, dass der Heilige Geist nur sanft ist, nur gentlemanlike ist. Aber es ist nicht wahr. Er ist absolut vertrauenswürdig. Er ist der tollste Freund, den du haben kannst. Aber er behandelt dich nicht nur mit Samthandschuhen. Also seit ich Gott so ungeschützt an mich heranlasse, merke ich das. Dass manchmal ist der Heilige Geist eben einfach auch nicht nur das leise Säuseln, sondern manchmal ist er ein fetter Sturm. Aber wenn ich Gott ungehindert, also wenn ich diese Beziehung an diesem verborgenen Ort suche und ihn ungehindert an mich ranlasse, zumindest so weit, wie ich das kann, dann beschleunige ich den Prozess nur. Er hat dann nicht nur alle 10 Jahre die Möglichkeit, mal ein bisschen was von mir abzuknipsen und mich zu reinigen, sondern er kann viel mehr in viel kürzerer Zeit machen. Und letztendlich werde ich und ihr alle davon profitieren. In Jesus bleiben praktisch. Wie funktioniert das? Was tut man denn jetzt dafür? Das Einzige, was ich euch da sagen kann, ist, Zeit mit ihm verbringen. Und zwar eine Zeit, die zweckfrei ist. Also damit meine ich, da muss nichts dabei rauskommen. Egal, wie du das nennst. Also ich nenne es Zeit mit Gott, andere nennen es stille Zeit oder wie auch immer. Da muss nichts dabei rauskommen. Es geht einfach nur um, hey Gott, hier bin ich und schön, dass du da bist und was machen wir jetzt gemeinsam? Es geht nur um Beziehungspflege. Ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich im letzten Gottesdienst, dass ich eigentlich das Thema Zeit mit Gott verbringe, mir die Nase voll davon hatte, weil das eine Zeit lang ein einziger Krampf für mich war. Und seitdem ich verstanden habe, dass da nichts bei rauskommen muss, gar nichts, sondern es einfach nur darum geht, mich, meinem Gott, völlig auszuliefern und zu sagen, okay, Gott, was möchtest du machen? Was möchtest du jetzt anfangen? Ich persönlich habe, seitdem ich das dann eben im März verstanden habe, angefangen, mir mindestens 1 Stunde am Tag dafür Zeit zu nehmen. Die habe ich zu 60-70%. Das klappt noch nicht immer. Und ich weiß, ich habe es von der Missionarin, von der ich am Anfang erzählt habe, gelernt, je stressiger es wird und je anstrengender die Umstände werden, desto mehr Zeit brauche ich, um da durchzukommen. Ich weiß, es klingt total verrückt, aber die Bibel sagt nicht umsonst, dass das, was in den Ohren und in den Augen der Welt idiotisch aussieht, dass das oft viel mehr dem gleicht, was im Reich Gottes an Regeln und einfach an Umständen gelten. Dieses Zeit mit Gott zu verbringen, das ist nicht alles. Also wenn du jetzt denkst, aber das ist aber doch nicht alles, ich habe doch noch dieses und jenes und kann das auch so und so machen, das stimmt, das ist nicht alles. Aber ohne das ist alles andere nichts. Wie ihr das macht, wie ihr diese Zeit mit Gott verbringt, das müsst ihr für euch selber rausbringen. Also ich weiß von Leuten, die es auch regelmäßig jeden Tag eine bestimmte Zeit haben oder wie ich im Schichtdienst arbeiten, zumindest 1 Stunde haben und je nach, also zum Beispiel wenn ich Spätdienst habe, dann habe ich diese Zeit gleich in der Früh. Wenn ich Tagdienst habe, habe ich diese Zeit auch gleich in der Früh. Wenn ich Frühdienst habe, das heißt, ich muss 6 Uhr am Flughafen anfangen, dann habe ich diese Zeit direkt, nachdem ich nach Hause komme, das ist immer so von 4:30 bis 5:30 am Nachmittag. Wie ihr das macht, das müsst ihr für euch selber herausfinden. Ich weiß auch von Leuten, die sagen, dass mit jeden Tag eine bestimmte Zeit, das funktioniert bei mir nicht, aber bei mir funktioniert sehr gut, 3 bis 4 Mal die Woche mir einfach mehr Zeit zu nehmen, einen größeren Zeitblock zu nehmen. Das müsst ihr einfach für euch selber herausfinden. Aber wisst ihr, Jesus sagt nicht umsonst, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also dies in welcher Form auch immer, Zeit mit Gott zu verbringen, ist nicht optional. Ist nicht etwas, was du tun kannst, wenn du dann auch mal irgendwann vielleicht eventuell Zeit dafür hast. Und es ist auch nichts, was du deinem Terminkalender, vielleicht deinem total überfüllten Terminkalender, auch noch irgendwie hinzufügen musst. Sondern das ist nicht optional. Denn alles andere, was du in deinem Terminkalender hast, alles andere, was du tust, ist nichts ohne das. Ist sinnlos. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht optional. Und ich habe schon einige Leute gehört, die gesagt haben, das geht nicht und das lässt meinen Terminplan nicht zu und ich kann nicht regelmäßig Zeit mit Gott verbringen. Ich habe zu viel zu tun mit meiner Familie und allem drum und dran. Und dieselben Leute, wenn die sich irgendwas in den Kopf gesetzt haben, wenn ihnen irgendwas ganz richtig wichtig geworden ist, dann ging es auf einmal. Also, wenn du dich entscheidest, diese Zeit mit Gott, die ist nicht optional, dann hast du Zeit dafür. Wenn du natürlich 20 Dinge hast, wo du sagst, die sind nicht optional, dann wirst du irgendwann ein Problem bekommen. Aber wenn du 2, 3, 4 Sachen hast, wo du sagst, die sind nicht optional, dann geht es. Das, was uns wichtig ist, dafür haben wir Zeit. Also ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist nicht optional, diese Beziehung zu pflegen, in diese Intimität mit ihm, mit Jesus hineinzuwachsen. Weil nur daher die Kraft kommt, dran zu bleiben, egal in welcher Situation. Also ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir alles. Frucht in Fülle, das steht wirklich so da drin, dass wir dazu gemacht sind, um Frucht in Fülle zu bringen. Frucht, die unsere Erwartungen bei weitem übertrifft. Ich habe vor, ich weiß gar nicht mehr, so ungefähr ein Jahr dürfte es her sein, habe ich angefangen, wenn ich die Gelegenheit hatte, einfach offen darüber zu reden, was ich glaube, oder auch offen Menschen anzusprechen, zum Beispiel nicht nur, aber auch Heilungsgebet anzubieten. Und vor ein paar Jahren noch, das wäre undenkbar für mich gewesen, dass wenn ich eben zum Beispiel, wie vor ein paar Wochen passiert, im Baumarkt in Wasserburg bin und bin an der Kasse und bezahle und merke, dass die Verkäuferin total erkältet ist. Und nachdem ich mein Wechselgeld eingesteckt hatte und ich Gott innerlich ärgere, gesagt, Gott, ich traue mich nicht, sie anzusprechen, bitte mach das irgendwie. Und dann plötzlich das Reden anfing, also ich habe nicht angefangen zu reden, sondern Gott hat angefangen zu reden. Und ich sie, ohne dass ich das selber initiiert habe, sie gefragt habe, ob ich für sie beten darf und wie es ihr geht. Und dann hat sie gesagt, ihr geht's ganz schlecht und die Erkältung ist ganz schlimm im Moment. Und ich sie dann gefragt, ob ich für sie beten darf. Und dann hat sie gesagt, na ja, schon okay, wenn es schnell geht. Also sie war noch nicht so besonders interessiert. Und hat gesagt, okay, es geht ganz schnell, dauert maximal 30 Sekunden. Habe sie noch nach ihrem Namen gefragt, habe ihre Hand genommen und habe für sie gebetet. Und macht nach dem Gebet die Augen auf, nach ganz kurz, paar Sekunden. Und diese Frau völlig verändert. Also gesund war sie in dem Moment noch nicht, aber die vorher war so, naja, können Sie schon machen, wenn es schnell geht. Und dann, ich hatte ihre volle Aufmerksamkeit. Diese Augen, die haben mich noch den ganzen Tag, dieser Hunger und das war Wahnsinn, in dieses Gesicht zu gucken. Wisst ihr, es ist wahr, vielleicht nicht überall, aber dass die Ernte reif ist. Nur wir sehen es nicht. Eine andere Gelegenheit war letzten Sonntag, Bodo und ich, wir waren gemeinsam auf prophetische Schatzsuche, da betet man vor, so für Eindrücke, was für Leute man wo treffen wird, die man ansprechen soll. Und wir haben das gemacht. Und ich hatte unter anderem in der Vorbereitung, habe ich in einem Bild eins von diesen Kunstwerken, dieses Weiße da, wo diese so eine Mumie aussieht. Das habe ich in dem Bild gesehen und er hat unter anderem auf meiner Schatzkarte, also man schreibt dann die ganzen Hinweise, die man so hat, die man vom Heiligen Geist bekommen hat, auf. und hatte als zusätzlichen Hinweis rote Jacke. Und Bodo, der hat es mit mir zusammen gemacht, der hatte auf seiner Schatzkarte auch am Inn. Also haben wir am Inn, an diesem Kunstwerk, sind wir da hingelaufen. Und wir kommen dahin und sind noch nicht mal richtig da. Wer steht vor diesem Kunstwerk und guckt sich das an? Eine Frau in einer roten Jacke. Okay, gut. Wir haben uns unseren ganzen Mut zusammengekratzt und haben sie angesprochen, haben ihr eben erklärt, dass wir eine Schatzsuche machen und dass wir glauben, haben sie die Schatzkarten lesen lassen, ob es noch irgendeine Übereinstimmung mit ihr gibt. Hatte ich schon in einem anderen Fall, dass dann der Vorname von der Frau auch auf der Schatzkarte mit drauf stand. In dem Fall war es nicht so. Und wir haben ja erklärt, dass wir eben für diese Eindrücke gebetet haben und dass wir glauben, dass Gott sie segnen möchte und ob wir für sie beten dürfen und ob es vielleicht irgendwas Konkretes gibt. Es gab nichts Konkretes, aber ich hatte es noch nicht mal ausgesprochen. Dürfen wir für sie beten? Das ist, ja. Wildfremd, irgendwo am Indern getroffen. Ja. Solche Sachen passieren mir, seitdem ich Jesus auf diese Art und Weise mehr und mehr kennenlerne. Sachen, wo ich nicht sagen könnte, ich habe jetzt irgendetwas Großartiges getan, damit es passiert, sondern es passiert einfach. So wie es bei den Reben ist, die Weintrauben, die wachsen einfach. Die Rebe, die muss die nicht aus sich herauspressen. Es braucht auch Zeit, bis die wachsen. Und sie muss dranbleiben am Weinstock, aber sie muss die Frucht nicht aus sich herauspressen. Und so erlebe ich das auch. Mit Sicherheit noch nicht so, dass ich absolut zufrieden damit bin. Und ich will immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber ich erlebe, dass das stimmt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt auch im Hinblick mit der Gemeindesituation, mit eurer persönlichen Situation. Ob ihr hungrig seid. Ich glaube, dass Leute unter uns sind, die wirklich hungrig sind nach mehr von Gott. Die anfangen oder spüren, sie haben irgendeine Bestimmung und sie möchten sie erfüllen. Und es kann doch jetzt wohl nicht sein, dass jetzt, wo das vielleicht anfängt, dass es so aussieht, als würde die Gemeinde zusammenbrechen. Das ist das Sehen der Situation mit natürlichen Augen. Und es ist tatsächlich in gewisser Weise hoffnungslos. Ja, ziemlich herausfordernd. Aber wisst ihr, und darauf werde ich die nächsten Male eingehen, da ist heute möglicherweise nicht genug Zeit dafür. Aber im Geistlichen, also das, was ich an diesem verborgenen Ort sehe, ist ganz was anderes. Diese Zeit, in der wir uns befinden, wir als Gemeinde, als Christen in Deutschland, und ich traue mich sogar zu sagen, das betrifft ganz Europa. Also unsere Situation ist nicht nur etwas, was für unsere Gemeinde gilt. Das ist etwas, was viele Gemeinden in Europa und in Deutschland erleben. Wir haben fast keine Handlungsmöglichkeiten mehr und es sieht so aus, als würde alles zusammenbrechen. Aber das ist nicht die Zeit zu sterben. Die Zeit, die jetzt anbricht, ist nicht die Zeit zu sterben. Es ist die Zeit zu ernten. Das, worum die Generationen vor uns gebetet haben, nämlich eine Erweckung. Wir stehen kurz davor, wirklich. Ich kann sowas von deutlich vor mir sehen. Und es sagt kein Mensch, dass es einfach ist, so etwas auf die Welt zu bringen. Es ist nicht die Zeit zu sterben, es ist die Zeit zu ernten. Es ist die Zeit, Dinge zu erleben, die wir noch nie erlebt haben und die wir uns auch überhaupt hätten nicht erträumen können. Aber was wir dafür brauchen, ist diese Intimität. Ist dieses regelmäßige Sein an diesem Ort, in dieser Begegnung mit Gott? Ist die ständige, das ständige Nachfüllen mit dem Heiligen Geist? Ist es, wie es in Hesekiel 47 beschrieben ist, die Bereitschaft, immer weiter in diesen Strom reinzutreten, bis du nur noch schwimmen kannst, bis du Gott völlig ausgeliefert bist? Das ist alles andere als, also es ist machbar, aber es ist nicht so, dass das von heute auf morgen so passiert, sondern es ist ein Prozess, etwas, was wächst, wenn du dich an diesen Ort begibst. Und etwas, und davon bin ich überzeugt, und das werde ich heute nicht in aller Ausführlichkeit belegen können, aber etwas, wenn wir das tun, dann wird Gott seins dazu tun und wir werden das sehen, worum die Generationen vor uns gebetet haben. Wir stehen an der Kante von dieser Erweckung. Auch wenn ihr mich total für verrückt haltet. Ich hoffe, dass die Möglichkeit, dass es vielleicht so sein könnte, euch an diesen verborgenen Ort zieht. Amen.